Ja, in der christlichen Welt alljährlich einmal ganz groß an Weihnachten. Der Advent wird dann erlebt als so ein Hinfiebern auf dieses große Fest hin. Und so zählt auch das Gedicht die 1, 2, 3, 4 Adventssonntage auf das Christkind hin, also auf die Geburt von Jesus in Bethlehem. Eigentlich geht der Blick im Advent aber gar nicht zurück, sondern nach vorne. Und zwar nicht nur nach vorne bis zum nächsten Weihnachtsfest, sondern nach vorne bis zu einem unvergleichlich viel größeren Ereignis, der Wiederkunft von Jesus Christus. Es geht im Advent also eigentlich nicht um sein erstes Kommen, sondern um sein zweites Kommen. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, das stimmt. Das Licht soll uns leuchten, es soll uns hinweisen auf etwas ganz Großes, was uns bevorsteht. Aber dann müsste es weitergehen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Christus vor der Tür. Christus, das Licht dieser Welt, wie Ulrike es in der Einleitung gesagt hat. Wer da kommt, das ist kein kleines Kindlein. Wer da jetzt noch einmal kommt, das ist ein ausgewachsener Mann. Der Messias, der Retter, der Herrscher über alles, der Herr der Herren, der König aller Könige. Ich muss hier einfach mal die Superlative anhäufen, sonst wird die Größe dieses bevorstehenden Ereignisses nicht deutlich genug. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch so geht, wenn ihr an die Wiederkunft von Jesus denkt. Wahrscheinlich ist euch das Thema nicht sehr präsent. Die Wiederkunft von Jesus hat sehr wenig mit unserer alltäglichen Lebenswelt zu tun. Und wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und mit dem Glauben, dann werden die meisten von uns eher danach fragen, was das mit unserem Alltag, also mit unserem Jetzt zu tun hat. Die ferne, ferne Zukunft, die kommt wahrscheinlich nicht so oft in den Blick. Und ich muss gestehen, das ist bei mir auch so. Vielleicht gibt es aber auch solche unter uns, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben und die dabei jetzt eher so ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn kriegen und leicht feuchte Handflächen haben. Manchen macht die Frage nach der Wiederkunft von Jesus schlicht Angst. Wie wird das Ende sein? Was kommt da auf uns zu? Werde ich es erleben? Werde ich es überstehen? Heute werden wir sehen, dass es bei diesem Thema um eine der Grundlagen des christlichen Glaubens geht. Es ist also durchaus angebracht, dass wir uns als Christen mal damit beschäftigen. Wir werden aber auch sehen, dass wir davor keine Angst haben müssen. Ganz im Gegenteil. Die Überschrift für die heutige Predigt lautet Wachsein für den letzten Advent. Und ich denke, ihr wisst jetzt, was ich damit nicht meine. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Das, was da auf uns zukommt, das können wir nicht verschlafen. Das können wir nicht verschlafen. Ich lese uns einen Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium vor. Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Lukas 21, 25 bis 33. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder Aus- noch Einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Das erzählt Jesus seinen Jüngern. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf. Denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann ist das Reich Gottes ganz nah. Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Soweit der Bibeltext. Der Glaube an die Wiederkunft unseres Herrn gehört zu den Kernaussagen des christlichen Glaubens. Das ist mitnichten nur etwas für Endzeitspezialisten. Ja, also im Glaubensbekenntnis, wir haben es vorhin miteinander gesprochen, da bezeugen wir mit der gesamten Christenheit, dass wir daran glauben, dass Jesus eines Tages tatsächlich wiederkommen wird. Wir können diese Glaubensaussage nicht einfach ohne Einbuße weglassen. Die Wiederkunft des Herrn, der Tag des Herrn, wie dieses Ereignis auch genannt wird, gibt dem Glauben eine Richtung. Es geht nicht immer so weiter, wie wir es kennen. Wir warten darauf, dass Jesus Christus sich für alle sichtbar als der erweist, der er wirklich ist. Und dann wird sich zeigen, dass das, was wir schon die ganze Zeit geglaubt haben, tatsächlich wahr ist. Und dann werden es alle wissen und alle sehen. Es gibt bestimmt auch Tage, da haben wir es mit eigenen Zweifeln zu tun. Stimmt das denn alles, was wir so glauben? Wir erleben es, dass wir für unseren Glauben belächelt werden, mal zumindest vielleicht sogar offen ausgelacht. Wir werden gefragt, warum das, was wir glauben, denn nicht für jeden deutlich und klar ist. Ja, heute ist es nicht offensichtlich. Aber dann wird es jeder sehen. Es wird keine Fragen mehr geben dazu. Alle werden den Menschensohn sehen, wie er mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommt. Ein Stück weiter vor im Text spricht Jesus von einem Blitz. Es wird sein wie ein Blitz. Das wird klar sein. Das kann man nicht übersehen, selbst wenn man in die falsche Richtung schaut. Das Kommen von Jesus, das wird kein heimliches Geschehen sein. Machen wir nicht den Fehler anzunehmen, dass es nur irgendwie so heimlich, still und leise, ganz individuell in den Herzen der Gläubigen passiert, was Jesus hier sagt. Theologen können sich ja die seltsamsten Dinge ausdenken. Wenn Jesus nicht wirklich auferstehen kann, was manche meinen, dann kann er natürlich auch nicht wiederkommen. Dann muss man das irgendwie wegerklären. An dieser Stelle sollten wir aber nicht den zweifelnden Theologen glauben. Das Evangelium von Jesus Christus hat kosmische Dimensionen, wirklich kosmische Dimension. Jesus hat wirklich den Tod überwunden. Jesus hat wirklich die Herrschaft zur Rechten Gottes angetreten. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und eines Tages wird er wirklich wiederkommen. Und alle werden es bemerken. Wir wissen um etwas, was weltgeschichtliche Dimensionen hat. Nein, es ist sogar größer als die Weltgeschichte. Es wird sie beenden, diese Weltgeschichte. Und dieses Wissen um das, was da kommt, das kann uns ja irgendwie nicht kalt lassen. Es fordert Konsequenzen. Wir leben in dieser Welt mit dem Wissen, dass diese Welt einmal zu Ende geht. Wir wissen um eine Zukunft, die uns alle betrifft. Diese überzeichneten Figuren irgendwelcher Endzeitpropheten mit ihren Schildern, das Ende ist nah, ne, wie wir es so aus den Filmen kennen oder aus manchen Karikaturen, die sind vielleicht gar nicht so dumm. Was da einmal geschehen wird, das hat Auswirkungen auf die ganze Welt, auf die Welt, wie wir sie kennen. Und nicht nur auf diese Welt, sondern es hat sogar Auswirkungen auf die kommende Welt. Wir wissen schon jetzt, dass das alles ganz sicher eines Tages kommen wird. Und deshalb fordert Jesus uns auf, wach zu sein. Wach zu sein für diesen letzten Advent, für sein letztes Kommen. Augen auf, werden wir aufgefordert. Kopf hoch. Schauen wir uns das an. Augen auf. Wach sein für den letzten Advent. Wer wach ist, der erkennt die Zeichen. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Das Meer und seine Wellen werden toben, so heißt es in Vers 25. Ich denke nicht, dass Jesus mit seiner Warnung so ganz normale Naturereignisse meinte. Sonnenfinsternisse und Mondfinsternisse waren für die damaligen Menschen unerklärliche Ereignisse. Das wirkte so wie ein Zerbruch der kosmischen Ordnung, wie man sie kannte. Überhaupt waren in der damaligen Vorstellungswelt alle Gestirne irgendwie mythisch beseelt. Mit den Sternen wurden Geistermächte und Engelmächte in Verbindung gebracht. Und so kamen die Weisen aus dem Morgenland ja auch auf die Idee, dass dieser besondere Stern, den sie da beobachteten, auf die Geburt eines ganz besonderen Königs hinweisen müsste. Ich glaube, das wäre für die heutigen Wissenschaftler eine ziemlich fernliegende Überlegung. Wer weiß, ob die Geburt von Jesus heute überhaupt bemerkt werden würde. Ne? Also jedenfalls nicht anhand von Sternen. Die Astronomen würden da wohl kaum einen Beitrag leisten heutzutage. Heute können wir astronomische Konstellationen berechnen und vorhersehen. Und im Grunde sind sie Hinweise darauf, dass wir in einer funktionierenden Ordnung leben. Und genau diese Ordnung, die heute so schön funktioniert und die wir berechnen können, die wird eines Tages aus den Fugen geraten. Was den Klimawandel angeht, scheint es so zu sein, dass wir Zeichen sehen, die nicht ganz normal sind, wenn ich mal so auf das gucke, was wir so in den Nachrichten hören. Womöglich befinden wir uns schon mittendrin in dem aus den Fugen geraten der Natur. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so einschätzt. Womöglich ist da schon etwas im Gange. Schon immer gab es Stürme und tosendes Meer, klar. Aber die überwiegende Zahl der Experten prophezeit, dass das zunehmen wird. Unwetter werden häufiger. Sie treffen Landstriche, für die das früher ganz unüblich war. Wir müssen damit rechnen, dass der Meeresspiegel nicht um Zentimeter steigt, sondern um Meter. Diese Warnungen der Experten sind beängstigend. Viele Menschen bekommen es bereits jetzt mit der Angst zu tun. Die Demonstrationen für den Klimaschutz sind ein Ausdruck davon. Aber ich denke, dass das noch mehr werden wird. Jesus sagt vorher, dass alle Menschen auf der Erde in Angst und Schrecken geraten werden. Und im Moment gibt es ja noch eine nicht so recht erklärliche Diskrepanz zwischen unserem Wissen und unserem tatsächlichen Handeln. Der Zeitjournalist Bernd Ulrich hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Alles wird anders – Das Zeitalter der Ökologie«. Gerade diese Woche stand dazu eine Rezension in der Zeitung. Und er sagt, irgendetwas scheint zwischen Wissen und Handeln im Weg zu stehen. Etwas, das stärker ist als jede Einsicht. Er spricht von einem seelischen Betriebsgeheimnis in unseren westlichen Gesellschaften, das uns dazu verführt, die Probleme eher zu verdrängen, als konkret anzugehen. Und so geht es eben weiter mit den Veränderungen, ohne dass viel dran getan wird. Aber wie gesagt, ob all das schon zu dem gehört, was Jesus vorhergesagt hat, das kann ich nicht so recht sagen. Aber ich halte es nicht für gänzlich unmöglich. Man könnte die Zeichen so deuten. Eines jedoch ist sicher, das Ende kommt und wir sollten dafür wach sein. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, wann das alles konkret passieren wird. Vielleicht haben wir schon einmal die Unterscheidung zwischen Naherwartung und Fernerwartung gehört. Theologen meinen, beurteilen zu können, dass die Autoren des Neuen Testaments, allen voran Paulus und Petrus und auch Jesus selbst, die Erwartung hatten, dass die Wiederkunft schon sehr bald geschehen würde. Also sie müssen erwartet haben, dass die Endzeit sehr nah bevorstand, als sie lebten. Das wird gesagt. Auch in unserem Text scheint das anzuklingen. In vielen Bibelübersetzungen heißt es da, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Das könnte man so deuten, als hätte Jesus erwartet, dass die Menschen, die ihm bei seiner Rede zuhören, auch das kommende Ende miterleben werden. Ich muss gestehen, dieser Vers hat mich einmal in tiefe Glaubenszweifel gestürzt, weil ich genau das angenommen habe. Auch in meiner Bibel hieß es damals, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, sind aber alle längst gestorben. Und die Zeichen sind noch nicht passiert. Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Hat er sich geirrt? Wir haben hier ein Übersetzungs- und Deutungsproblem vorliegen. Besser passt an dieser Stelle wahrscheinlich die Übersetzung dieses Geschlecht. Das griechische Wort Genea meint entweder Menschen, die in der gleichen Zeit geboren wurden, das ist dann Generation, Zeitgenossen, oder Menschen, die durch gemeinsame Abstammung verbunden sind, sowas wie Sippe, Volk, Stamm. Das Ganze ist aber doch ziemlich komplex. Es handelt sich hier um eine der schwierigsten Stellen im Neuen Testament und die Kommentatoren haben ganz verschiedene Deutungsmöglichkeiten vorgeschlagen. Eine andere gute Erklärung betrachtet die Verse 25 bis 32 so im Zusammenhang. Also die Generation, die die Anfänge der endzeitlichen Geschehnisse, die Zeichen, sehen wird, die wird auch das gesamte Ende erleben. So kann man das auch lesen. Es wird sich dann nicht mehr lange hinziehen, bis das alles geschieht. Alles passiert innerhalb einer Generation. ob wir dazugehören werden? Aber eigentlich ist die Frage nach dem Wann, muss man jetzt sagen, gar nicht in Gottes Sinne. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 hat Jesus gesagt, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt, ihr müsst das nicht wissen. Wir würden es so gern wissen, denn es betrifft unser Leben, ja ganz existenziell. Aber an dieser Stelle möchte sich Gott nicht in die Karten schauen lassen. Genaue Zeiten werden wir nicht wissen, bis es soweit ist. Und deshalb ist auch die Frage, ob Jesus und die Autoren des Neuen Testaments eine Naherwartung oder eine Fernerwartung hatten, eher müßig. Denn eigentlich geht es Jesus um eine Jetzt-Erwartung. Wir sollen jederzeit bereit sein für sein Kommen, jederzeit. Wach sein, das ist die Devise, jederzeit. Im Grunde lebt jeder von uns an der Grenze. Und es macht nicht viel aus, ob wir die Grenze überschreiten, indem wir sterben, oder ob wir den letzten Advent des Herrn live erleben. Wenn es uns schwerfällt, in der Jetzt-Erwartung zu leben, dann sollten wir auf die Zeichen achten, ganz besonders dann. Sie werden uns Hinweise geben, dass das Jetzt sehr nahe ist. Nicht auf die Zeichen zu achten, ist fahrlässig. Denn wer die Signale nicht bemerkt, richtet auch sein Handeln nicht danach. Das wäre so, als würde man mit dem Auto auf die Autobahn fahren, ohne vorher auf die Tankanzeige zu achten. Das ist schon ausgesprochen fahrlässig. Es gibt wahrscheinlich nichts Peinlicheres, als ohne Benzin auf der Autobahn liegen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemandem passiert ist. Mir ist da mal etwas mit unserem kleinen Autochen passiert. Bei dem ist anscheinend die Tankanzeige so ein bisschen defekt. Und ich bin mit gut ein Drittel Tankfüllung auf die Autobahn gefahren und kam dann in den Stau. Ja? Und während wir so dahin tuckerten, merkte ich, dass diese Tankanzeige so wirklich schnell, immer weiter runter geht. Ne? Und dann ging irgendwann so dieses orangene Licht an, das sehr blendet, wenn man so langsam fährt auf der Autobahn. Und ich habe dann, also mir wurde heiß und kalt, ich habe schon so alle Szenarien durchdacht, wie ich das Auto möglichst allein auf den Standstreifen schiebe und wie ich dann irgendwie möglichst ungeschoren aus dieser ganzen Sache wieder rauskomme. Also ich bin am Ende heil angekommen, ja, aber seither achte ich noch bewusster auf die Signale von dieser Tankanzeige da. Augen auf gilt aber nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in den Dingen, die diese und die zukünftige Welt betreffen. Es wäre ja blöd, wenn wir nicht vorbereitet sind. Jetzt aber die Frage, müssen uns die Zeichen des nahenden Endes eigentlich Angst machen? Und die Antwort lautet, nein. Dazu besteht kein Grund. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Das sagt Jesus in Vers 28, Kopf hoch. Was Jesus da sagt, das soll uns nicht verschrecken oder einschüchtern. Er gibt uns Hinweise. Martin Luther vergleicht in einer Predigt die Lage des Christen mit der eines Ritters, der von einem Feind gefangen genommen wurde. Und er steckt jetzt so im tiefsten Verlies der feindlichen Burg, fest verschlossen, eingekerkert. Ein Entkommen ist wirklich nicht möglich. Er hat keinerlei Verbindung zur Außenwelt, aber eines Tages hört dieser Gefangene Lärm. Die Burg, in der er sich befindet, dröhnt von den Schüssen und Rammböcken eines Belagerers. Und der Mann im Verlies hört, wie Mauern bersten und Gebäudeteile einstürzen, und ihm wird Angst und Bange. Aber dann weicht seine Verzweiflung schlagartig, denn er merkt, mein Freund ist da, der mich aus diesem Verlies befreien will. Jeder Einschlag eines Geschosses, der auch seinen Kerker erzittern lässt, der bringt ihm der Erlösung näher. Die Zeichen, die da kommen werden, die könnten uns Angst einflößen. Womöglich wollen wir uns ducken, uns verkriechen, aber das müssen wir gar nicht. Denn die Zeichen zeigen, so erschütternd sie auch sind, die Zeichen zeigen, dass unsere endgültige Rettung naht. Kopf hoch. Das ist dabei sogar ganz, ganz wörtlich gemeint. Also richtig, schaut auf, Es geht nicht um irgendwie so eine gut gemeinte Ermunterung. Versuch's doch mal irgendwie dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Ne? Kopf hoch, wird schon. Nein, nein, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 7. Was uns den Blick aufheben lässt, das ist der Christus, der den Tod überwunden hat. Der Logos, der von Anfang an war und durch den alles entstanden ist, was existiert. Der Herr des Alls, der Menschensohn, dem alle göttliche Macht gegeben ist, um über Zeit und Ewigkeit zu herrschen. Die Gemeinde der Christen sehnt sich nach ihm, wie die Braut nach dem Bräutigam. Natürlich sind wir jetzt schon mit Jesus verbunden, aber unsere Verbindung soll noch eine ganz andere Qualität bekommen, wenn zwei Liebende sich gegenseitig Briefe schreiben. Ja, dann verbindet sie das ja auch schon durchaus. Es bezeugt, dass sie zueinander gehören. Aber auf Dauer kann Liebe nicht in solch einer Fernbeziehung allein gelebt werden. Die Liebe sucht nach der unmittelbaren Begegnung. Wenn wir Jesus lieb haben, dann werden wir diese Sehnsucht kennen. Die Sehnsucht nach der unmittelbaren Begegnung. Es wird eine Sehnsucht werden bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Es wird eine Sehnsucht bleiben bis zu dem Tag, an dem Christus wiederkommt. In dem Moment erfüllt sich ein für alle Mal dann die siebte Bitte des Vaterunsers, die wir immer wieder auch beten, und erlöse uns von dem Bösen. Das erfüllt sich dann. So wie Luther im großen Katechismus es so schön gesagt hat, da ist in dieser Bitte eingeschlossen, was uns Böses widerfahren mag unter des Teufels Reich, Armut, Schande, Tod und kürzlich aller unseliger Jammer und Herzeleid, so hat er das gesagt. Mancher unter uns wird bei ehrlicher Betrachtung so einiges finden, was dieses Leben eben halt doch beschwerlich macht. Da kann man als Kind Gottes schon sehnsüchtig werden nach dem Ende all dieser Unannehmlichkeiten. Ich denke, so langsam wird uns klar, warum Jesus sagt, dass wir in diesen letzten Augenblicken unsere Köpfe erheben sollen. Es naht unsere Erlösung. Also der Moment, in dem unsere Rettung, all unserer Glaube Realität wird. Das ist der Moment, in dem alles Leid endet, alle Tränen abgewischt werden, alle Traurigkeit ihren endgültigen Trost findet, alle Schmerzen zur Ruhe kommen, alle Anfechtungen von innen und von außen werden ein Ende haben. Zweifel, Unglaube, Misserfolg, Versagen, Krankheit, Verfall, Tod, all das wird ein Ende haben mit diesem letzten Advent, auf den wir warten. Kein Wunder beteten die ersten Christen auf Aramäisch, Maranatha, unser Herr, komm. Sie wollten es erleben, möglichst bald. Die Didache, wohl die früheste Kirchenordnung, die enthält so einen liturgischen Teil mit Gebeten. Und demnach beteten unsere ganz frühen Geschwister wohl regelmäßig, es komme die Gnade und es vergehe diese Welt. Es komme die Gnade und es vergehe diese Welt. Eigentlich kommt Gottes Reich, Gottes Zukunft ganz von selbst. Es ist ja vorhergesagt, dass es geschehen wird. Wir müssen nicht darum beten. Wir müssen einfach nur darauf warten. Aber die ersten Christen, die haben ihre Sehnsucht in Gebete gefassen müssen. Sie haben sich so auf diesen Moment der Erlösung gefreut. Und ich musste so denken, eigentlich fehlt unserem Glauben etwas, wenn wir diese Sehnsucht nicht kennen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie, sagt Jesus zum Ende unseres Textes. Sie werden ganz gewiss nicht vergehen. Im Griechischen steht hier die entschiedenste Form der Verneinung über irgendetwas Zukünftiges. Und damit ist nicht gemeint, dass die Worte von Jesus gut aufbewahrt werden, in Archiven gesichert oder immer wieder kopiert, damit wir sie lesen können. Es ist auch nicht gemeint, dass die Menschheit sie in ihrer ganzen Geschichte nicht vergessen wird. Nein, die Worte von Jesus, die überdauern Himmel und Erde. Sie behalten ihre Gültigkeit, ewig. Was Jesus gesagt hat vom Reich Gottes und von seiner Gerechtigkeit, von der Liebe des Vaters, von unserem Recht, Gottes Kinder zu werden, von der Vergebung der Sünden und der Erlösung für viele, vom Sattwerden und getröstet werden, von der Erquickung der Mühseligen und Beladenen, all das wird nicht vergehen. Es behält seine Gültigkeit. Wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, dann wird es erst so richtig offenbar werden. Dann werden wir Kinder Gottes es erleben, das, was wir geglaubt haben. Wir werden es erleben, dass es wahr ist. Und es wird eine riesige Freude werden. Wir werden nicht verlieren. Vielmehr werden wir alles gewinnen an diesem Tag. Kopf hoch. Das wird gut. Allerdings, und das muss man zum Schluss jetzt auch noch sagen, die Worte sind nichts ohne den, der sie spricht. Wir warten darauf, dass der Sprecher dieser Worte wiederkommt. Wir warten auf seine Zukunft und auf unsere Zukunft mit ihm. Mit ihm wird Gott uns alles schenken. Und von diesem Ende, diesem letzten Advent, können wir nur dann so richtig schwärmen, wenn wir schon jetzt zu Jesus gehören. Und deshalb ist diese Predigt über den letzten Advent ganz automatisch auch eine Einladung zum Glauben an Jesus. Dazu, sich Jesus anzuvertrauen, damit das ein richtig guter Tag wird für dich. Und deshalb, lass dich wecken. Mach die Augen auf. Hebe den Kopf. Sieh auf Jesus. Lass dich von ihm retten. Und dann freu dich auf die Erlösung, die er dir schenken wird. Amen.